Heute spreche ich mit Tobi und Jonas, zwei Projektleitern bei VD Elektrotechnik, über Segelturns, das Tomorrowland Festival und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei VD Elektrotechnik. Ach ja, und ich sorge höchstpersönlich selbst mit einem Wahnsinns-Boomer-Moment für cringe Gefühle bei euch allen mit Sicherheit. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, ich freue mich auf die erste richtige Folge Elektrisierend Anders, dem Podcast von VD Elektrotechnik. Die erste richtige, weil heute sitzen richtige Mitarbeiter hier, nicht der Chef. Tobias und Jonas, herzlich willkommen
im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
vielen Dank.
Wie viel Überzeugungsarbeit hat es gebraucht, um euch hier hinzukriegen?
Etwas. Nicht allzu viel, weil wir kennen uns ja auch so schon. Ich bin etwas entspannter rangegangen, als wenn ich jetzt irgendwo ins ganz Ungewisse reingegangen wäre. Bin nochmal nicht der Typ, der gerne irgendwie vor Kameras spricht oder was, aber ist so eine lockere Atmosphäre. Alles gut.
Wunderbar. Ja, und du, Jonas, bist schon eher so ein Kameratier. Ne?
Na. Wäre jetzt übertrieben. Nein, Überzeugungskunst eigentlich gar nicht so viel. Wir haben das relativ auf der Baustelle so zwischen Tür und Angel erfahren, dass hier so ein Podcast stattfinden würde. Und ja, eigentlich entspannt. Also wir waren am Start und haben gesagt, ja klar, mach mal mit. Bestimmt eine lustige Erfahrung. Ist ja auch unser erster Podcast, ne?
Ja.
Und ja.
Ja, aber wenn ich euch beide so erlebe, so auch im Vorfeld, ihr seid ja wie Arsch und Eimer, ne? Ihr gehört schon zusammen. Also
ja, wir haben uns gesucht und gefunden, genau. Bei VD. Ja, das matcht uns ziemlich gut, ja.
Also dann, um das kurz einzuordnen für die Hörer, ihr seid Projektleiter. Das hört sich extrem wichtig an. Ist es das auch, beziehungsweise was ist euer Job?
Im Prinzip ist unser Job oder beziehungsweise mein Job ist eher der administrative Teil in der Projektleitung. Das heißt, ich übernehme das Projektcontrolling, das komplette Abrechnungsverfahren. Ich nehme an Baubesprechungen teil, ich berate die Kunden, mache den Kunden das Angebot und begleite die komplett einmal durch die Durchführung auch und durch die Ausführung. Genau, und der Jonas unterstützt mich quasi im operativen Bereich in der Projektleitung.
Ja, genau. Also wie er schon gesagt hat, mein Part ist der operative Teil. Klingt dramatisch, ist es nicht. Also meine Aufgaben sind es dann eher so Aufmasse, Bautagesberichte, effektiv mehr auf der Baustelle zu gucken, dass da alles läuft. Auch Mitarbeiterplanung, Miteinteilung. Ja, einfach sehen, dass es vor Ort auf der Baustelle funktioniert und dass alles geschrieben wird, was geschrieben werden muss.
Also ihr gehört aber quasi zusammen. Das heißt, wenn jetzt meine Firma ein Großprojekt in Auftrag geben würde oder ich privat, dann würde das bei dir ankommen und bei dir weitergehen, oder?
Genau. Also im Prinzip würde es erstmal bei mir ankommen. Wir hätten den Erstkontakt. Ich würde vorbeikommen oder je nachdem, wenn ein Plan am Spiel ist, würde ich das Leistungsverzeichnis bekommen. Das würde ich dann halt entsprechend in Angebot umwandeln. Wenn wir uns dann einig geworden sind, so, dann gibst du uns den Auftrag oder die Arbeiten in Auftrag und dann kommt der Jonas mit ins Spiel. Wenn es dann halt wirklich um das Praktische geht, um die Ausführung der Arbeiten, kommt der Jonas ins Spiel, guckt, dass von Anfang an materialtechnisch alles aufgenommen wird, damit wir am Ende, wenn das Projekt dann erfolgreich abgeschlossen ist, damit jeder zufrieden ist und wir da erfolgreich rausgehen können.
Ja, es kommt halt auch immer drauf an, wie groß jetzt natürlich das Projekt ist, ob man jetzt wirklich, wie wir es momentan machen, dauerhaft vor Ort sind oder ob man sagt, man kann auch vielleicht mal was aus der Ferne leiten. Das kommt natürlich dann auch immer ein bisschen auf die Größe vom Projekt an. Also es ist auch jetzt nicht so, dass wir beide dann dauerhaft 8,5 bis 9,5 Stunden bei dir oder auf der Baustelle sind. Wie gesagt, da kommt es auf die Größe auch an.
Alles klar. Ihr habt auch eine gemeinsame VD-Historie. Schreiben jetzt das Jahr 2025. Wann habt ihr angefangen und wie habt ihr denn zusammengefunden? Muss ich ja schon fast fragen. Ist ja sehr innig mit euch.
Das stimmt, ja.
Ja, das stimmt.
Nee, ich bin seit Februar 2018 da. Damals auch ganz normal noch draußen geschraubt als Geselle. Hatte die Meisterschule nebenher schon begonnen. Und anfangs haben wir noch gar nicht so viel zusammengearbeitet. Mhm. Also wann bist du gekommen? Im März oder?
Ja, im Mai? Mai, genau. Ja. Ich bin Mai 2018, also so 2-3 Monate praktisch nach dir. Und ja, wie du schon gesagt hast, also wir waren eigentlich anfangs noch in getrennten Teams. Oder wie gesagt, diese krasse Teambildung gab es früher noch nicht bei VD. Wir hatten einfach getrennte Baustellen und so wirklich kennengelernt, eigentlich, glaube ich, auf dem ersten Segelturn, ne?
Da waren wir mal. Genau, auf der ersten Segeltour damals haben wir uns kennengelernt.
Das hört sich ja jetzt, ich muss kurz einhaken, hört sich für Außenstehende jetzt so ein bisschen lala an, ne? Also ihr habt, also ihr arbeitet zusammen und jetzt auf einmal Segelturn. Was für ein Segelturn?
Im Prinzip haben wir es damals einfach für den Team zu, für den Teamzusammenhalt und fürs Teambuilding auch, damit jeder jeden auch mal besser kennenlernt, auch mal anders kennenlernt, hat der VD damals halt gesagt, pass auf, segeln ist eine total coole Idee, wir sind alle auf einem Boot, keiner kann weglaufen, keiner kann sich, es können sich nicht irgendwelche großen Grüppchen bilden, jeder muss zwangsweise mal Kontakt zum anderen halten. Gerade segeln ist ja auch eine Sache, erfordert halt einfach unfassbar viel Teamarbeit. Und da hat der Herr Di Donato damals quasi das Segeln eingeführt, so als einmal im Jahr Teambuilding und einfach mal eine Auszeit von allem nehmen, den anderen auch mal anders kennenlernen. Und ja, war immer super lustig. Und da haben wir so zum ersten Mal so richtig zueinander gefunden.
Wir haben uns direkt lieben gelernt.
Da stellten sich dann viele Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen raus. Und dann irgendwann kamen auch die ersten Baustellen, die wir dann mal zusammen dann gerockt haben.
Ja, man muss vielleicht auch noch sagen, gerade jetzt zu dem Segelturn, wir haben das immer so in Ende August, Anfang September gelegt, weil wir natürlich auch immer im August den ersten Schwung an Azubis kriegen. Und da haben wir auch immer so gesagt, und mal auch vielleicht, wenn die Jungs und Mädels 15, 16 sind, so ein bisschen die Schüchternheit ablegen, sagen, komm, wir machen mal eine Segeltour, da, ne, wie er auch schon gesagt hat, man kann den anderen nicht weglaufen, man kann dem nicht entfliehen. Ja. Ne, wir werden zwar offiziell immer gefragt, ja, wollen wir das machen, aber eigentlich ist man dabei. Mhm. Ne? Und ja, deswegen hat sich das dann so entwickelt.
Ja, super Geschichte. Und die, um jetzt mal auf diesen Karriereweg zurückzukommen, du hast gesagt, du hast als Geselle angefangen, also für völlig Außenstehende, man macht erstmal eine Ausbildung, dann Geselle, Meister gegebenenfalls, ne? Also wenn man will.
Klar, wie man möchte, ja.
Genau. Und führt der Weg bei VD dann automatisch zu dieser Projektleiterstelle? Wahrscheinlich nicht. Also das müsstest du nur, oder müsstet ihr mal kurz erklären. Und was gibt es denn sonst für Wege, wenn man halt jetzt vielleicht nicht der Projektguru ist, der so wahnsinnig gut im Organisieren ist, aber halt geil an der am eigentlichen Gerät ist beim Arbeiten. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, da bieten wir echt viel an. Also bei uns heißt alles, alles kann, nichts muss. Na, das heißt, wenn er jetzt jemand ist, der für sein Leben gern schraubt und die Stemmmaschine in der Hand hat, absolut willkommen bei uns mit offenen Armen. Wir brauchen immer tatkräfte Jungs wirklich vor Ort auf der Baustelle, die auch wirklich das schwere Gerät bedienen. Wer jetzt aber sagt, das reicht mir noch nicht, ich möchte mehr, ich möchte höher und mehr Verantwortung tragen, dann bieten wir dann an, die Obermonteurschulung zu machen, quasi als Baustellenleitender Obermonteur. Wer dann möchte, wird von uns auch unterstützt in der Meisterweiterbildung, egal ob jetzt halbtags, ganztags. Da wird jeder von uns entsprechend unterstützt. Kommt immer darauf an, was will man für sich selbst, was hat man für Ziele. Natürlich gehört auch eine gewisse persönliche Qualifikation dazu. Das heißt, die Arbeitseinstellung muss stimmen, das Mindset muss stimmen. Wenn das stimmt, kann man bei uns alles erreichen. Also man kann auf der Baustelle bleiben, man kann das Handwerkliche weiter ausüben. Genauso gut kann man bei uns aber auch einfach mehr erreichen.
Das wird auch immer ganz offen gefragt. Also wir haben auch immer einmal im Jahr unsere Mitarbeitergespräche, wo dann wirklich von der Geschäftsführung bis Azubi, Monteur, Obermonteur, Bauleiter, wer auch immer, kriegt dann seine Einzelgespräche und man wird auch ganz offen gefragt, wie stellst du dir das bei VD vor? Was würdest du gerne erreichen? Was ist deine Berufssparte, wo du dich weiterentwickeln willst? Also man kriegt da von Anfang an die Karten offengelegt und man kann jederzeit sagen, ja, ich bin eher für den Bereich, das liegt mir mehr oder ich würde gerne das andere machen. Also man kann immer ein offenes Gespräch suchen und der Weg ist da eigentlich relativ flexibel. Bei mir war das jetzt speziell so, er hat den Weg über einen Meister gemacht. Nach der Ausbildung und dann nach Gesellenjahren halt. Und ich habe das auch über die Firma, also das muss man auch sagen, Hut ab, haben mir Seminare ermöglicht. Also ich habe eine Fachbauleiterschulung gemacht, auch eine Prüfung bei der IHK abgelegt, dass man sich halt auch offiziell als Fachbauleiter nennen kann. Und ich sag mal, wenn man diesen Grad erreicht hat und man gibt sich bei VD elektrotechnisch gut, dann ist man relativ safe und sicher auch in dieser Projektleiterspalte. Kann man rein, gar kein Problem.
Ist das normal? Also ich meine, ich weiß ja von euch, es gibt ja auch die VD-Akademie, also wo man regelmäßig weitergebildet wird, wo vor allen Dingen auch die, nochmal die Azubis geschliffen werden zu den Rohdiamanten, die ihr dann auch geworden seid. ist das im Vergleich zu anderen Elektrotechnikfirmen normal? Also weil auch da vielleicht noch eine Ergänzung. Der Valentino hat in der ersten Folge davon von der VD-Familie gesprochen, ne? Wo man als Außenstehender immer denkt, ja, Familie, ne? Familie, das erzählen viele, aber all das, was ihr jetzt schon wieder erzählt habt, ja, geht so ein bisschen in die Richtung. Also wie könnt ihr da vielleicht mal so ein paar Erfahrungen teilen?
Ja, also ne, wie du schon gesagt hast, das ist immer leicht gesagt, das sagen ja auch mal gerne Betriebe so von sich, ja, wir haben ein familiäres Arbeitsverhältnis und aber es ist wirklich so, also man muss sagen, man kann bei VD Elektrotechnik so mit offenen Karten spielen. Also man hat da schon, also man fühlt sich schon in der Gemeinschaft, in der Familie und egal auch was ist, man kann immer dahin gehen, man kann immer sagen, wenn einem auch mal was nicht passt. Also bei uns wird auch Ehrlichkeit und Vertrauen echt groß geschrieben und man kann halt wirklich mit jedem Problemen oder auch mit Veränderungsvorschlägen oder von sich aus einfach sagen, ich möchte mich weiterbilden. Man kann mit allem zum Chef gehen und sagen, ich hätte gerne mal einen Termin, ob es jetzt unter 4 Augen ist, unter 6 Augen, wie auch immer. Und das wird dann auch sehr schnell ermöglicht. Also das ist, es wird auch, wenn mal aus irgendeinem Grund was schief läuft, dann heißt es auch nicht so, wie es in manchen Betrieben ist, boah, wer ist der Schuldige, sondern eher, warum ist das passiert? Ne, also es wird jetzt nicht mit Ach und Krach und Schuldigen gesucht, sondern es wird wirklich effektiv an der Problembehandlung gearbeitet und jetzt nicht mit krampfhaft immer einen Schuldigen gesucht. Das muss man wirklich sagen.
Genau, also wir ziehen eigentlich alle an einem Strang und dann wird gemeinsam geguckt, dass das Problem dann auch behoben wird. Und zu der Frage, ob das normal ist, ich denke schon, dass wir bei VD Elektrotechnik uns dann doch von anderen Unternehmen deutlich abheben von dem, was wir bieten, auch mit unserer Akademie. Wir haben wirklich vollständige Übungswände bei uns im Übungsraum. Azubis können für die Prüfung dort nicht nur theoretische Inhalte lernen, sondern auch einfach die praktischen Inhalte an der Wand üben, dass die routiniert in die Prüfung gehen. Ich glaube, dass bieten nicht viele. Das muss man uns wirklich lassen. Da können wir schon mit Stolz behaupten, da haben wir schon ganz gut was geschaffen, um Azubis bestmöglich durch die Ausbildung zu begleiten. Und ich sag mal, so ein Betrieb steht und fällt mit den Mitarbeitern. Und es gibt ja nichts Besseres, als wenn man Auszubildende ausbildet und die dann nachher das Unternehmen wirtschaftlich vorantreiben. Und halt dadurch immer noch der Aspekt mit dem familiären Verhältnis, dass wir halt alle wirklich morgens gut gelaunt auf die Firma kommen, jeden mit Handschlag begrüßen und allen beim Vornamen kennen. Und das unterscheidet uns schon, würde ich sagen, ja.
Ja. Und wir sind auch beide Externe, also wir haben auch beide nicht bei VD gelernt. Also wir haben beide auch schon andere Firmen erlebt. Und deswegen kann man schon sagen, also ich komme eigentlich aus Köln. Ich bin Bonn zugezogen. Und ein Grund, warum ich zum Beispiel auch von der alten Firma weggegangen bin, ist, genau das hat mir gefehlt. Also wir waren, ich sag jetzt mal ganz stumpf, eher so eine Knüppelfirma. Hauptsache irgendwie fertig und oft auch mal Qualität darunter gelitten. Und das war dann auch irgendwann der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne wechseln. Auch ich war lange in der anderen Firma, auch über 10 Jahre. Und habe dann gesagt, so nee, so kann das nicht weitergehen. Und dann bin ich halt auf VD gekommen und er war ja dann am Anfang auch noch von der Unternehmensgröße noch sehr viel kleiner. Wie viele Leute waren wir, als wir angefangen haben? 10, 12 Monteure maximal?
Ja, ein paar Azubis, also insgesamt waren wir mit allem drum und dran 20, 25 Leute.
Ja. Und jetzt?
70, 75 in der Größenordnung. Genau, kann ich es gar nicht sagen.
Ja. Und also da muss man auch sagen, also man wechselt gerne, wenn man weiß, wo es anders schlimmer geht.
Ja. Ich habe, irgendwann habe ich mal bei euch auf dem Instagram-Account gesehen, dass ihr da zusammen auf dem Tomorrowland-Festival wart. Könnt ihr mal für nicht Raver, sagt man das heute noch so? Also könnt ihr mal kurz sagen, worum es da geht? Und war das im Prinzip, ist das eine Variante vom Segelturn?
Keine Variante. Es kam tatsächlich immer noch so als Bonus dazu. Also ganz kurz nochmal für alle, die es vielleicht nicht kennen. Tomorrowland, riesengroßes Elektromusikfestival in Belgien, weltweit bekannt. Tickets quasi unmöglich dran zu kommen als Normalsterblicher, sage ich mal. Der VD hat da seine Beziehungen, dass er jährlich eine Handvoll Tickets erlangen kann für einen Tagesbesuch. Und hat das dann irgendwann nochmal so ein bisschen als Ansporn genommen. Jungs, wer sich dieses Jahr richtig reinhängt und sich richtig anstrengt, der darf also zur Belohnung nochmal on top zur Segeltour mit mir auf das Tomorrowland kommen. Ist natürlich auch gerade für die Jüngeren ein totaler Ansporn, weil ich glaube, unter den jungen Leuten kennt ihr das Tomorrowland und für jeden ist das immer nur so unerreichbar, weil diese Tickets halt einfach so limitiert sind und immer so schnell ausverkauft sind, dass das halt wirklich ein totaler Ansporn ist, sich reinzuhängen. Da hat jeder was von, das ist eine Win-Win-Situation. Wer kann behaupten, dass er mal auf dem Tomorrowland war? Also
ich nicht. Ihr beide?
Ja, wir durften schon ein paar Mal mitkommen. Ja.
Ein paar Mal direkt.
Du, aber du kannst dich noch dran erinnern, ja?
Okay. Ich frag dich.
Okay. Ja, man muss sagen, die Busfahrt hin ist schon ziemlich legendär.
Die also Party die Busfahrt, beginnt im Bus, ja.
Ja, ja, also 3,5 Stunden Busfahren mit einer sehr coolen Gruppe, das kann schon lustig sein, bevor das Tomorrowland angefangen hat.
Ja, und fahrt ihr dann, aber fahrt ihr nicht in euren blauen Autos darüber, ne? Da gibt's so einen anderen Bus.
Wir haben die ersten Jahre hatten wir uns so einen 7-Sitzer gemietet, weil wir damit auch einfach hinkamen. Irgendwann, manchmal haben sich mehr Leute angestrengt. Wir sind natürlich größer geworden, wir brauchten mehr Tickets, natürlich auch einen größeren Bus. Und dann haben wir irgendwann angefangen, ein externes Unternehmen dazu zu buchen für die Hin- und Rückfahrt. Es war für alle am entspanntesten. Mit den Mietwagen musste immer einer hinfahren, der andere wieder zurück. Man musste sich mal ein bisschen absprechen. Ja. Irgendwann haben wir gesagt, so jetzt nehmen wir jemanden externen und alle können Spaß haben.
Es gab aber auch schon die Idee, den Reisebus zu folieren. Also dann nach 2-3 Bierchen kam die Idee dann auch schon auf.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und abends geht es dann wieder zurück im Bus. Und
ja, abends, ja. Nachts.
Dann genau ist es aber ruhiger dann.
Dann ist die entspanntere
Fahrt. Definitiv. Ja. Ja. Dann hört das Schnarchen aus jeder Ecke.
Ja.
Und im Morgengrauen kommt man dann hier an und setzt sich nur irgendwie ins Taxi und will einfach nur noch nach Hause.
Ja. Aber wenn ich das so höre, also wenn ihr jetzt mal in eurem Umfeld mit anderen, ja, Elektrikern oder Leuten aus eurem, ja, sagen wir mal, fachlichen Umfeld redet. Glauben die das? Also ich meine, wenn ihr da von Segeltörn anfangt, von Tomorrowland, von Akademie, von Entwicklungsmöglichkeiten, das hört sich doch so ein bisschen, ja, überzogen an. Also meine jüngeren Mitarbeiter würden sagen, Grinch. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Fast.
Ja, also. Scheiße. Nee, Grinch, ne, Scheiße. Genau. Nicht okay, verdammt. Ja, rausschneiden.
Grinch also, war der...
Ja, der grüne Mann, der
Weihnachtsmarkt.
Mit Anlauf versemmelt. Naja, ja. Egal. Also ihr wisst, was ich meine.
Absolut, ja.
Ich würde auch mal sagen, gar nicht mal nur so im Fachumfeld. Also jeden, dem man das so erzählt, es reicht schon der stinknormale Freundeskreis, sagt, boah, voll geil, was ihr macht. So, wäre auch mal cool, wenn wir sowas machen. Also egal, wen man fragt, so ob es jetzt Freunde ist, ob es Familie ist, die sagen so, ey, das kennen wir eigentlich so gar nicht so. Die meisten kennen dann so und sagen, ja, wir hatten mal im Sommer ein Grillfest, wenn es mal gut lief, oder man hat sich mal irgendwo getroffen. Aber die Ausmaße, die wir an Veranstaltungen haben, also da kann man schon sagen, das ist eine Hausnummer, ja. Auf jeden Fall.
Und da kann man auch wirklich sagen, das ist, denke ich, einmalig hier im Umkreis. Also jeder, mit dem ich darüber mal gesprochen habe, völlig vom Glauben abgefallen. Also
ja. Ja, cool. Also dann wollen wir mal hoffen. Ich hoffe, wenn der Chef das jetzt hier hört, wird er ja hören, wenn auf irgendeiner Dienstreise spätestens beibehalten oder ausbauen. Ne? Mehr kann man dazu.
Das stimmt. Hoffen wir es.
Gut. Okay, kommen wir wieder in den Arbeitsalltag rein, in den ja weniger musikalischen Arbeitsalltag wahrscheinlich. Wie sieht der aus? Also jetzt, ihr habt ja eben schon erzählt, wie grundsätzlich eure Aufgaben sind, aber gehen wir mal in ein konkretes Beispiel rein. Ich weiß, dass ihr ja auch im Ahrtal nach der Flutkatastrophe sehr aktiv wart. Was habt ihr da so mitbekommen? Also was sind da vielleicht Geschichten, wo ihr sagt, boah, ist schon krass, also habe ich auch nicht gedacht, dass ich mich als ja, Elektrofachkraft mal mit so einem Thema beschäftigen muss.
Ja, viel, viel Trauer und Schmerz hat man auf jeden Fall mitbekommen. Also erstmal, als die Flut war das natürlich alles eine Hals-über-Kopf-Aktion. Wir haben Baustrom natürlich an sämtlichen Stellen gestellt. Wir haben damals geguckt, dass wir sämtliche Baustromverteiler, die es irgendwo zum Verkauf gab, dass wir die kaufen, um den Leuten halt schnellstmöglich eine halbwegs stabile Stromversorgung wieder aufzustellen. Natürlich am Anfang sehr, sehr viel Dankbarkeit erfahren. Die Leute waren, glaube ich, auch alle noch irgendwie so ein bisschen in Trance. Die waren einfach nur froh, dass wieder irgendwie was Strom hatte, dass irgendwas geleuchtet hat, dass sie wieder irgendwas einstecken konnten. Dann ging natürlich bei vielen die Kernsanierung los. Viele Häuser, die haben es ja auch, die mussten ja komplett abgerissen und neu aufgebaut werden. In der Regel alles Erdgeschoss, Kellergeschoss, viel, auch teilweise ganze Häuser, die wir einfach von Grund auf neu installiert haben, die neu aufgebaut werden mussten. Da hat man auch irgendwann, wenn man mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch kam, die haben sich dann auch irgendwann, als dann so der erste Schock überwunden war, dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, es sackte. Und dann fingen auch wirklich emotionale Gespräche an. Die Leute mussten sich einfach mitteilen und war schon nicht einfach teilweise. Ja, und das Ganze, klar, das ist natürlich alles nicht von heute auf morgen. Und man hat dann auch irgendwann gemerkt, so mit der Zeit, mit den Monaten, die verstrichen, ging dann auch so diese Trauer und Dankbarkeit teilweise auch wirklich bei den Leuten ein bisschen in Unmut um, weil die Leute ungeduldig waren, fertig mit den Nerven und war auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle bis heute.
Ja, man muss halt auch sagen, wie gesagt, also wir haben eigentlich, wir waren ja vom ersten Tag da. Also es hat ja wirklich wie aus Kübeln geregnet und wir saßen ja teilweise so noch am gleichen Tag im Auto und haben natürlich dann erstmal Priorität mit Bonn. Da wusste man ja noch gar nicht, wie krass das Ausmaß war. Und dann waren wir aber innerhalb von wenigen Tagen, waren wir dann schon im Ahrtal tätig. Und wie er gesagt hat, also man hat wirklich alle Emotionen mitgenommen. Und man muss aber halt auch sagen, zum Schluss hin, also auch zum Teil, um es jetzt mal drastisch zu sagen, Unverschämtheiten, weil man dann gemerkt hat, so die Kunden und die Bewohner, die haben dann halt auch die Dauer der Zeit unterschätzt und haben gesagt, so ja, ihr seid jetzt aber hier schon eine Woche am Werkeln und wann läuft das denn jetzt mal wieder richtig? So, und dann muss man ja auch sagen, ja, es tut uns leid, aber wir haben ja auch hier mehrere Kunden und dann muss man sagen, kam auch ab und zu schon mal ein frecher Spruch, wo man sagt so, hey, wir tun hier gerade unser Bestes und auch verbunden mit wirklich viel Überstunden und mit viel Fleiß und auch echt viel Energie reingesteckt, wenig Schlaf und ja, dann hat das schon ein bisschen an einem genagt, wenn dann die Dankbarkeit relativ in, ich sag jetzt mal drastisch, in Anmotzen überging, warum das dann alles so lange dauert, wo man sagen muss, ja, aber man muss ja auch die Materialien und es ist ja nicht mal eben wieder alles so innerhalb von einer Woche wie vor der Flut. Und das haben aber schon, hatte man das Gefühl, manche Leute gedacht, ja gut, okay, aber dann muss man halt einen coolen Kopf
bewahren. Aber ich glaube, wenn man jetzt rückblickend nochmal guckt, ich meine, wie lange ist das jetzt her? 4 Jahre?
Vier Jahre.
Und da ist ja immer noch nicht alles wieder aufgebaut. Ne? Also wenn ich da durchs Ahrtal fahre, denke ich mir, ui. Also ich glaube, heute wird sich das wahrscheinlich auch rückblickend für die Leute, die damals vielleicht ein bisschen ungeduldig waren, so ein bisschen relativiert das haben.
Das war rein aus den Emotionen.
Ja, ja.
Die Nerven lagen einfach blank. Ja. Ne?
Und man hat es auch keinen übel genommen. Ne? Ja, das ist halt so, man wusste die Situation, wie es um die Leute steht und man hat es dann akzeptiert.
Ja.
Klar. Ne?
Ja, und wie sieht das jetzt immer, kommen wir mal von diesem Trauerthema ein bisschen weg, also eure ganze Branche ist ja auch so ein bisschen im Wandel, ne? Also ich glaube, als VD angefangen hat, ging es mehr so um Service-Geschichten, also jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber irgendeine rüstigere Seniorin hat es nicht geschafft, die Glühbirnen oben auszuwechseln, dann ist VD da hingefahren. Da hat sich euer Geschäft ja ziemlich gewandelt. Also ich meine, heute geht es wahnsinnig viel um das Thema Smart Home. Wie ist das für euch jetzt auch, weil ihr als Projektleiter habt ja dann wirklich auch mit der zunehmenden Komplexität der Projekte von vorne bis hinten zu tun. Also wie wandelt sich da euer Job vielleicht auch mit?
Also ich sag mal, das Beispiel, was du gerade erwähnt hattest mit der älteren Dame, die einfach nur die Glühbirne getauscht haben muss. Ja, also da nehmen wir jetzt auch lange oder können wir jetzt lang nicht mehr alles, was reinkommt, in diesem Umfang bedienen. Einfach weil wir so viel zu tun haben. Wir haben jetzt noch unsere Stammkundschaft, da rücken wir auch mal wirklich für Kleinigkeiten aus. Ansonsten muss man so ein bisschen abwägen, was kann man noch annehmen, weil einfach alles können wir nicht annehmen. Na, damit sind wir auch, wenn wir uns jetzt verdreifacht haben von der Größe her, im Vergleich zu vor 8 Jahren, man kann nicht alles annehmen, was reinkommt. Natürlich versucht man jedem zu helfen, wenn man irgendwo, wenn jemand Probleme hat. In Sachen Smart Home, hat sich natürlich auch extrem viel getan, weil da die Technik ja auch stetig weitergeht. Also früher hieß das Ganze ja noch EIB, der Europäische Installationsbus. Damals als noch so ein bisschen Zukunftsmusik, so ein paar technikaffine Kunden, die da damals schon straff drauf waren, die haben das damals dann auch schon gekauft, das funktionierte, aber da hat sich in der Zwischenzeit auch so viel getan und ja, man kann sagen, die Häuser werden immer smarter, die Nachfrage ist riesengroß und es ist halt auch einfach, es ist praktisch, es bietet so viele Vorteile und mittlerweile ist das auch nicht alles mehr nur im normalen Haushalt oder in der gehobeneren Hausausstattung, sondern auch Hotelanlagen und so weiter. Alles, was irgendwie mit zentraler Lichtsteuerung oder was funktionieren muss, lässt sich halt über Bus und Smart Home wunderbar einfach realisieren. Und ja, da wird noch in Zukunft ganz, ganz viel kommen. Es wird alles viel, viel smarter und intelligenter von den Systemen her.
Aber man muss auch sagen, auch gerade jetzt das, was wir im Ahrtal machen, also man muss halt auch sagen, jetzt seit der Flut, eigentlich hat sich da unser Job, also da, wo wir jetzt eingesetzt werden, so draus entwickelt, weil dieses Großbaustellen-Projektleitersystem, was wir jetzt haben, das ist eigentlich so jetzt seit der Flut, das hat sich so rausentwickelt, das hat sich so ergeben, also auch das Großbaustellen-System, was wir jetzt haben, dieses Großbaustellenleiten, das ist auch von VD aus noch gar nicht so lange. Also wie gesagt, das ist jetzt seit 3-4 Jahren, wo wir jetzt effektiv mit dabei sind. Aber deswegen, das war jetzt eigentlich mehr oder weniger ja auch mal für uns so einen neuen Bereich, den wir damit abgedeckt haben. Und ja, macht uns aber auch beiden Spaß. Also
ja, es kam halt damals dadurch auch durch die Flut, dass wir wirklich einen Schadenssanierer, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, dem wurden dann quasi auch die ganzen Großprojekte die sind in mehr oder weniger zugefallen, weil es halt einfach in der Größenordnung sonst keinen vergleichbaren Schadenssanierer gibt. Und da wir ja schon lange mit denen erfolgreich zusammenarbeiten, sind wir da so auch so ein bisschen einfach mit denen da reingewachsen in das Projektgeschäft und machen es bis heute noch, ja.
Ja, wie ist das denn? Also ich habe ja eben schon einmal mit modernen Begriffen in die ins Klo gepackt. Aber mir ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt gelernt habe, also jahrelang, Schlitze kloppen, ist jetzt sehr banal, aber halt auch, weiß ich, wenn ich schon so ein, ihr habt ja bei uns zu Hause auch die Elektrik gemacht und wenn ich da den Schrank aufmache, dann ist jedes Mal, wie wenn so ein Himmelspforten ähnliches Geräusch kommt, wenn ich den aufmache, weil das alles so sauber sortiert ist. Also schon wahnsinnig kompliziert, das nur anzugucken. Und aber es ist halt alles sehr haptisch. Also ich arbeite mit Kabel, mit Schalter, mit irgendwas. So, und jetzt kommt dieser ganze Smart-Home-Kram und auf einmal kann ich mir vorstellen, sitzt da einer von euch, der wahnsinnig begabt ist mit dem ganzen Schaltergedöns und muss sich in irgendwelche WLAN-Passwort-Geschichten rein, also schon dieser ganze Basiskram, wo man zu Hause auch genervt ist, wenn man sein Internet ans Laufen kriegen will. Ist das nicht eine Umstellung? Weil es hat sich jetzt für mich so angehört, als ihr das erklärt habt, als wäre es einfach normal, so ist das heute. Also keiner macht es mehr ohne. Wie ist das denn auf Mitarbeiterseite? Also muss ich mittlerweile so ein IT-Nerd sein, um Elektriker zu sein?
Ja, also man muss das unterscheiden. Also es ist generell anspruchsvoller geworden, aber man muss halt zwei Seiten sehen. Man muss halt das Praktische sehen, also das Bauen an sich und halt die Programmierleistung. Ne? Also auch da haben wir dann die Möglichkeit, auch zu VD zu gehen und sagen, hey, ich möchte so in diese Programmiersparte. Dann werden dann auch Schulungen, Workshops. Nur es ist halt immer zweiseitig. Also es ist immer noch dieser praktische Teil, wo man sagt, man muss auch das Fachwissen haben, um überhaupt erstmal so eine Anlage aufzubauen, zu verdrahten, zu verklemmen. Und wie gesagt, das Programmieren ist dann der zweite Part. Und das eignet man sich
nicht an. Derselbe zwingend, sondern
theoretisch ja, aber ist ein Zeitding. Manchmal läuft es auch parallel, dass man sagt, der eine verdrahtet noch, während der andere schon programmiert. Also da gehen wir auch sehr danach, wem was liegt. Wenn einer sagt, ich arbeite lieber praktischer, der sagt, okay, dann tüftle ich das zusammen. Und einem, dem vielleicht das Praktische nicht so liegt, der sagt dann eher, für mich ist dann die Programmierung eher das Ding.
Also im Prinzip ist es so, dass wir jedem, der sagt, ich möchte mich mit dem Thema Smart Home mehr oder intensiver beschäftigen und auch wirklich mehr in die digitale Ebene einsteigen, im Programmieren jetzt beispielsweise, dem bieten wir auch Schulungen, Lehrgänge, dass er da reinwachsen kann. Ansonsten bieten wir jetzt auch seit einiger Zeit bei uns die Stelle als Systemintegrator an, sowohl als Quereinsteiger als auch direkt schon von der Ausbildung an. Ja, weil wir halt mittlerweile da auch so breit gefächert aufgestellt sind, wirklich viele Systemintegratoren mit einer total krassen Expertise haben, was das ganze Thema angeht, dass wir sagen können, okay, wir bilden mittlerweile auch wirklich in dem Bereich aus und ja, haben da mit dem Smart Home eine ganz eigene Sparte bei uns gefunden.
Ja, spannend. Apropos spannend, Lieblingsprojekte, das möchte ich noch mit euch kurz besprechen. Was war denn in der Vergangenheit euer Lieblingsprojekt, wo ihr gesagt habt, boah, richtig geiles Projekt? Ich meine, kann mir auch vorstellen übrigens, dass wenn ihr dann auf den Baustellen auch mal unterwegs seid, dass ihr seht ja dann Sachen, wo ihr denkt, boah, das hätte ich auch gerne zu Hause so, ne? Oder? Mhm. Also wie ist das? Oder seid ihr dann in der Lage, ach Gott, ich schweife da ab, aber seid ihr dann in der Lage, euch das selbst zu Hause auch so zu bauen? Oder,
theoretisch ja.
Müssen wir mit dem Vermieter abklären, weil ganz ohne Aufwand geht das dann nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also was haben wir für Lieblingsprojekte? Wir haben jetzt vor gut einem Jahr in Bad 9a ein sehr großes Hotel erfolgreich wieder in Betrieb genommen nach der Flut. Was auch dann vollgepackt wirklich mit Smart Home und intelligenten Lichtszenensteuerung und so weiter, allem möglichen Medientechnik war. Und das war für mich so ein Projekt tatsächlich, wo man wirklich gerne noch dran denkt, da das halt genau die richtige Mischung war aus technischer Anspruch und auch viel Ästhetik einfach, weil es ein sehr vornehmes Hotel ist. Ziemlich bekannt und entsprechend ist dann natürlich auch da viel auf Sauberkeit geachtet, schicke Lampen und wenn man dann sieht, wie smart man das Ganze steuern kann, ist schon ziemlich cool und das ist so ein Projekt, würde ich mir noch ein paar von wünschen. Also es hat schon Spaß gemacht, das in der Ausführung da mit zu begleiten.
Also man muss auch, es kommt auch immer sehr drauf an, wen du dann hier sitzen hast. Ja. Also ne, wir beide kommen natürlich jetzt aus dem Projektgeschäft. Und wir haben uns natürlich auch für diesen Weg entschieden, weil wir da auch Spaß dran haben. Es gibt genauso gut Leute, die sagen, ich lebe immer noch für den Kundenservice, ich finde das gut. So, ich sag mal, ja, Tante Emma, Opa, Oma abzugrasen und denen dann zu helfen. Und bei uns ist es halt so, wir beide sehen halt auch wahnsinnig gerne so einen Baufortschritt. Wenn man sagt wirklich so, man reißt wirklich von Grund auf etwas hoch. Man sieht jeden Tag, im Idealfall sieht man jeden Tag einen Fortschritt und man kann dann wirklich sagen, so vom letzten Schlitz bis zur letzten Designerlampe aufhängen. Also es ist halt auch einfach für uns beide schön zusammen von Anfang an dabei zu sein und einfach mal so zu sehen, was war das für ein Dilemma am Anfang und wie sieht dann das fertige Produkt aus, wo man dann auch stolz sein kann und sagen kann, hey, da haben wir mitgebaut, ist auch immer schön, das dann den anderen mal mitzuteilen. Und die sagen, ja, cooles Ding. Ne? Ja. Also das ist immer, wenn du hier sitzen hast.
Ja, ja, glaube ich. Ja, ich habe, ihr seid ja wahrscheinlich oder hoffentlich nicht die Letzten, da kommen wir noch ein paar. Bin ich gespannt. Ja, und das waren jetzt die Lieblingsprojekte. Und was ist so ein Traumprojekt? Also ich zum Beispiel habe mir immer gesagt, wenn ich jetzt hier nicht selbst PR machen würde, dann möchte ich gerne Pressesprecher beim 1. FC Köln werden. Okay. Wenn ich jetzt, weißt du, mit zunehmendem Alter so ein bisschen drüber nachdenke, muss ich sagen, gut, gibt wahrscheinlich angenehmere Jobs, aber grundsätzlich schon so Traumvorstellungen. Habt ihr sowas auch? Also jetzt nicht irgendwo hinzuwechseln, um Himmels Willen, da dürfen wir auch gar nicht drüber reden, aber so ein Traumprojekt, wo ihr sagt, hier zum Beispiel Rheinenergiestadion, einfach mal komplett auf links drehen,
elektrisch. Ja, absolut. Also ich glaube, da kann man sich dermaßen austoben, wirklich ein großes Stadion oder große Konferenzsäle, wo man auch wieder das Thema hat, natürlich Beleuchtung. Riesenthema, sowohl im Stadion als auch in Konferenzsälen oder sonst was für großen Einrichtungen. Dann das Thema Beschallung. Ich glaube, jeder Beschallungstechniker, der wird sich dermaßen austoben, dann auf jeden Fall viel Ladetechnik. Also ich, wenn es nach mir gehen würde, wenn ich mich austoben würde, würde ich auf dem Parkplatz so viel Ladetechnik wie nur irgend möglich, wie das Netz hergibt, errichten. Einmal, weil es halt auch einfach wirklich, ich meine, unser Ladenetz, das öffentliche, ist groß gewachsen, aber genug kann es davon nicht geben. Mhm. Na, und klar muss man natürlich gucken, die Netzkapazitäten sind natürlich limitiert, aber ja, so einfach so, da kommt so ein bisschen so der kleine Junge in mir vor, der sich da einfach ein bisschen austobt. Ich würde auf jeden Fall sehr viel mit Ladetechnik machen und natürlich gucken, dass man viel Photovoltaik auch installiert, einfach, weil ich sag mal, der Strom kommt theoretisch ja von oben und auch das müssen natürlich, auch das muss natürlich gewisse Voraussetzungen im Netz erfüllen. Ist auch nicht ohne weiteres, man kann es nicht einfach sagen, ich baue mir jetzt ein bisschen Photovoltaik aufs Dach und habe meinen eigenen Strom, das gehört schon ein bisschen mehr zu, aber ja, das das wäre schon was vom Austoben, ja.
Guck mal, da kommt aber der Elektriker in dir, ist da relativ nah an unserer grünen Oberbürgermeisterin, die hätte glaube ich auch gerne überall eine Ladesäule. Passt doch. ja, jetzt guck nicht so, du hast damit angefangen. Was ist dein Traumprojekt?
Tatsächlich, ich würde wirklich mal gerne so ein sowas, ja, was so richtig imposant ist, so zum Beispiel so ein Hardrock-Hotel. Irgendwo, wo man mal sagt, so ich meine.
In Bonn.
Vielleicht, warum nicht?
Haben wir noch nicht.
Ja. Könnte man machen, mal gucken, ob die Nachfrage da ist. Nee, aber es gibt ja auch sowas, zum Beispiel, so, man kennt ja auch zum Beispiel dieses, ich sag jetzt mal ganz schumpf, dieses Hardrock-Café aus Hotel aus Miami, was so aussieht wie so Glasgitarren geformt, also wirklich, wo man sagen kann, boah, das wäre mal ein Brett. So richtig so, wo man sagen kann, so, das ist auch mal bei den Google-Bilder-Suchergebnissen weit oben. Einfach mal zu sagen, so einen richtigen Design-Trümmer mal hinsetzen. Das wäre schon mal eine coole Sache.
Er war doch in Bonn hier geplant. Da wollte doch einer hinten am Posttower, wollte doch so eine Art Kronleuchte. Habt ihr das gesehen?
Naja, ich nicht mehr.
Das ist sehr, sehr gut. Aber vielleicht kommt sowas ja noch. Aber alle, die zuhören, große Pläne haben, die beiden hier setzen
genau.
Super gerne um.
Einfach melden. Gar kein Problem.
Gut, kommen wir zu unserer beliebten Kategorie, also beliebt wird sie noch, ist sie noch nicht. Es gibt keine dummen Fragen und zwar starte ich jetzt mal mit der ersten Frage. Kann ich mein Auto auch an einer ganz normalen Steckdose aufladen?
Also die Frage überlasse ich gerne dir. Du bist ja so
also mit
Energieladestation.
Ist, ich würde gar nicht behaupten, dass das eine dumme Frage ist. Das ist eine absolut berechtigte Frage. Lässt sich ziemlich kurz und knapp beantworten. Möglich, ja. ratsam nein. Also es gibt für die E-Autos gibt's spezielle Adapter mit einem ganz normalen Schuko-Stecker, also Schutzkontaktstecker, den ich in die haushaltsübliche Steckdose reinstecken kann. Dann geht das Ganze über einen Ladecontroller und wird dann quasi ans Auto weitergeleitet. Das Ganze dauert nur unfassbar lange.
Also bringt Zeit mit, das dauert wirklich lange.
Also Beispiel jetzt, ihr habt uns ja hier unten auch 11 kW, also ich für mich das heißt böhmische Dörfer, also ihr habt mir da irgendwie so ein E-Auto-Dingsbums-Ladeding reingelegt und für meine 50 Kilometer, die mein Mazda CX-60 angeblich elektrisch fährt, braucht das so 2-2,5 Stunden. Wenn ich da jetzt eine ganz normale, also so einen Schuko-Stecker reinstecken würde, wie lange wird das dann dauern?
Ja, also eigentlich kann man sagen, ungefähr 6-8 Kilometer die Stunde. Also über Nacht kannst du machen, aber sonst musst du warten. Also
kannst du ungefähr sagen, braucht dreimal so lange.
Ja,
okay. Aber das Ganze lädt dann nur über eine Phase. Du lädst es bei dir vermutlich über drei Phasen. Die normale Steckdose hat nur eine Phase, einen Außenleiter, einen stromführenden Leiter nur. Und das Ganze dauert natürlich entsprechend länger. Na, das sind dann maximal 3,6 kW, mit denen du lädst. Und
dann lass mich die Frage jetzt noch richtig dumm machen, weil jetzt arbeitet es in mir. Das kostet aber das Gleiche. Also wenn ich das volllade da, was ich brauche für meine 50 Kilometer, dann bezahle ich dasselbe, ob ich lange mit dem normalen Stecker lade oder kurz mit dem Spezialstecker.
Das kommt ein bisschen drauf an. Du kannst deine Anlage oder deinen Stromkasten so umrüsten, dass du für deine Ladetechnik einen separaten Zähler hast. Dann kannst du dafür einen vergünstigten Tarif theoretisch beantragen.
Guck an.
Das ist aber tatsächlich, wie gesagt, da muss auf jeden Fall die gesamte Anlage vergrößert werden. Ansonsten bezahlst du, egal ob du jetzt drei Phasen 11 kW oder eine Phase 3,6 kW in dein Auto lädst, bezahlst du das Gleiche. Das läuft dann ansonsten über deinen ganz normalen Haushaltsstrom. Wird sich natürlich dann nur erhöhen.
Ja.
Ich selber, jemand, der wirklich ernsthaft über Ladetechnik zu Hause nachdenkt, würde ich immer von abraten, wirklich so einen einphasigen Ladecontroller anzustecken. Das ist mal eine Notlösung, ja. Nichts auf Dauer, weil einfach der Stromkreis in der Zeit maximal belastet wird und je nach Zustand der Leitung oder Zustand der Steckdose oder Zustand des gesamten Netzes im Haus, kann dann halt auch einfach mal so eine Steckdose auch mal wegschmoren. Habe ich alles schon gesehen. Es ist eine Notlösung, aber nichts, was ich einem Kunden jetzt raten würde.
Aber dennoch, es gibt Leute, die das wirklich machen. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich habe einen Tiefgaragenplatz. Die lassen sich dann eine Steckdose dahin schustern, die abschließbar ist. Die dann sagen, das sind aber dann meist die Leute, die haben kein komplett E-Auto, sondern wirklich so ein Plug-in-Hybrid, wie bei dir, die jetzt sagen 50, 60, 70 Kilometer. Die sagen sich, hey, ich muss das nur über Nacht machen, wenn es denen die Zeit wert ist, dann stecken die sich ein. Na, wie gesagt, wenn du natürlich dann irgendwann mal ein E-Auto hast mit, ich sag jetzt mal 350, 400 Kilometer, wirst du nicht vollkriegen. Ja. Also da kannst du eine Woche stehen lassen.
Man hat sich aus der dummen Frage ja doch noch was entwickelt, also zumindest für mich. Also ich danke euch beiden sehr. Vielleicht zum Abschluss noch kurz, das muss ich auch noch raushauen, ist vielleicht auch ein bisschen cringe. Und zwar am Anfang, als es losging, da wirkte das ja hier fast so wie so ein Romantik-Podcast. Ne? Also man hatte das Gefühl, um Elektronik geht es hier nicht. Da habe ich noch eine kleine Anekdote. Tobi, ich kenne ja deine Frau ganz gut, habe die vorher gefragt, was kann ich noch so sagen? Und wie ist das mit den beiden? Also wie verhält sich das mit meinen beiden Gästen? Und da meinte sie, ja, die verstehen sich super gut. Toller Typ, der Jonas. Allerdings
dafür bedanke ich mich später.
Ja, musst du auch. allerdings manchmal ein bisschen merkwürdig, weil er nennt nicht nur mich Schatz. Oh. So, mit diesen Worten möchte ich enden. Vielen, vielen Dank und seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Ja, vielen Dank. Wir danken dir. Hat Spaß gemacht.
Ja, Dito.